3. Ich rolle in die Tiefgarage des Novotel. Ein wunderbar generisches Tagungshotel. Ich favorisiere den Flair des Gleichförmigen. Überraschungen auf Reisen sind nur was für empfindungsgehemmte Rucksacktouristen, die leicht schwebelnd einem ungefragt mitteilen, wie spannend die Welt doch sei. Alles gesehen, nix verstanden, denke ich mir bei denen immer. Mit Flipflops durch die Welt, natürlich. Solche Leute waren in diesem Haus nicht zu erwarten, noch ein Grund mehr, hier einzuchecken. Am Empfang lächelt mich eine dieser typischen jungen Frauen an. Ich habe mit Mitte 30 die Hingabe zu Frauen, die gerade mal die Volljährigkeit passiert haben, abgelegt. Anders als meine Altersgenossen, die wie von einer Schlange hypnotisiert vor den gepolsterten Büstenhaltern von Frauen Anfang 20 hin- und her schlawenzelten. Ich fand den dahinterliegenden Mechanismus des Eros für hinreichend erklärbar, dass der Reiz fiel wie der Vorhang im Theater. Nichts zu entdecken, damit nichts zu riskieren. Inzwischen hatten sie große Brillen im Gesicht, für die in den 80ern Menschen verprügelt worden waren. Kurz war ich mir nicht sicher, was besser war. Sie lächelten alle gleich, sie hatten alle ein übergroßes Smartphone in der rechten Gesäßtasche und sie hatten alle die gleichen Vorstellungen. Leicht pastellig eingefärbt, träumten sie alle vom Haus, kleinem Garten und den zwei Autos, um die Kinder zum Klavierunterricht und zum Hockey zu fahren. Sven oder Patrick oder auch Sven Patrick liebte sie und nur sie, Couple Goals, Love Forever, hatte meist ein fliehendes Kinn und eines dieser Fusselbärtchen, damit er, wenn er samstags mit den Jungs mal wieder gemeinsam, alle im gleichen T-Shirt, einen drauf machte, weil durfte, auch optisch dazugehörte. Diese Samstagsorgien mit Rum-Cola schon um 9:30 wirkten in der äußeren Betrachtung immens lächerlich und gleichzeitig traurig. Es war wie ein fahrender Eskapismus mit nur 3 Rädern, fahrtüchtig, aber dennoch jämmerlich. Sie waren eingefahren ins Leben, in die Routinen, hatten Frau, Hausfinanzierung und die Kinder an der Backe. Sie waren dem Eros ins Spinnennetz getappt. Manche entflohen und fanden sich auf einer Orangenkiste wieder. Wenn es gut lief, war eine Einzimmerwohnung um sie herum. Manche entflohen anders und schossen der Ex mit einer Handfeuerwaffe dorthin, wo sie ihr früher den Gute-Nacht-Kuss hingegeben hatten. Dann gingen sie in die Kinderzimmer und erstickten mit einem Kissen das, was ihr Glück für immer hatte besiegeln sollen und durch den Bruch des Tandems zu einem Beweis des Scheiterns geworden wäre. Es war ein vertrackter Spagat und die Fallhöhe war unendlich und schwer berechenbar. Was war der Preis, den man für ein passendes Leben zahlen wollte? Lara, wie die Rezeptionistin laut Namensschild heißt, die eigentlich nicht Rezeptionistin sein will, aber das werden musste, weil das Leben doch wie das Spiel Reise nach Jerusalem ist und einem die existenziellen Stühle der Chancen nach und nach und zack wegzieht. Und raus bist du, heißt es dann. Die Chance der Schönheit ist zudem eine perfide Pharma der Jugend. Es wird sich Potenzial ausgerechnet, was einem beim Denken darüber schon zwischen den Fingern zerrinnt. Die Zeit nagt an den Körpern, immer neue Menschen kommen nach. Und die sind immer jünger, fitter und sonst wie dem Verfall des Lebens nicht so nah wie man selbst. Lara kann den Stolz auf das, was an ihrer linken Hand am Ringfinger blitzt, nicht verhehlen. Auch wenn sie nicht darüber spricht, so sendet sie das satte Lächeln der Gewissheit, sich einen Eject-Knopf aus dieser stehend zu bewältigenden Hotelbegrüßungskulisse ergattert zu haben. Ich gähne und sie lächelt mir freundlich zu. Sie kann nichts dafür, dass ich lieber auf das Leben schaue, statt es zu leben. Aber was bedeutet es schon? Hotelzimmer nutze ich immer auf die gleiche Weise. Keine Schränke benutzen, Gefahr des Vergessens, Utensilien aus dem Kulturbeutel, dem einzigen Ort der wahren Kultur, im Bad ausbreiten, Matratze checken. Dösen. Die Menschen sollten viel mehr dösen, tun es aber nicht. Sie rattern die ganze Zeit und suggerieren sich, das muss so sein. Das hat einen wunderbaren Effekt. Die bösen Themen kommen nicht in ihnen hoch. Ich wundere mich, dass sich so wenige wundern, warum so viele irgendwelche Refluxprobleme haben. Ihr Leben ihnen also die Speiseröhre stetig hochkotzt. Mittel draufgekippt, Ruhe. Einschlafprobleme, Erkältungsmedizin auch ohne Erkältung gern reingeschüttet. Der Mensch ist so ausgelaugt von dem, was Glück spenden soll, dass er gar nicht mehr an das Kernproblem will, weil die Fähigkeit zum Erkennen durch die allgemeine Erschöpfung gar nicht mehr vorhanden ist. Nur noch symptomatische Behandlung. Augen zu und irgendwie durch. Während ich so vor mich herdenke, was den Menschen in unseren saturierten Breitengraden zur mittelbaren Strecke bringt, brummt mein Telefon. »Warum hast du aufgelegt?«, textet Sarah. »Ich war doch vorhin bei dir«, antworte ich. Sie sendet nur ein Fragezeichen. »Vorhin im Krankenhaus, wir haben doch miteinander gesprochen.« »Nein.« Ich tippe bereits einen erklärenden Text, doch ich bremse mich selbst. Sie weiß es nicht mehr. Sie muss so durch den Wind sein, dass sie meinen Besuch vergessen hat. Ich rutsche vom Bett und stelle mich vor diese typische, charakterlose Hotelgardine. Der Verkehr fließt an der kleinen Kreuzung. Ich blicke weiter gen Eilenriede, dem Stadtwald von Hannover. Generell ist Hannover sehr grün, wie die Stadtbahnen, die im Zentrum unterirdisch fahren. Sie sind irgendwie wie mein Lebenslauf. In der Mitte sicherheitshalber untertauchen. Ich atme durch. Das wird schwer, denke ich, kurz bevor sich Maike meldet und alles noch schwieriger zu werden scheint. Maike ist die beste Freundin von Sarah. Maike war schon immer durch und durch sach- und selbstbezogen. Für sie waren alle Konsumgüter von immenser Wichtigkeit. Sarah kannte sie aus der Schulzeit in der Südstadt, in der beide wohnten. Gemeinsam hatten sie das Abitur an der Elsa-Brandström-Schule bestanden. Gebildete Mädchen mit langen braunen Haaren aus, für mich, Schmuckenhäusern in Klinkeroptik. In der Südstadt ist irgendwie alles aus Klinker. Und fast jeder aus dem Bildungsbürgermilieu. Also genau nicht meine Ecke. Ich komme aus Fahrenwald, Arbeiterviertel, Kontinentalwerk, Wohnhäusereien mit immensem Dämmmaterial. Wohin dieses elende Dämmmaterial führen konnte, hatte das Feuer am Grenfell Tower 2017 in London tragischerweise bewiesen. Und poppigen Farben zur Übertünchung der Geringverdienersituation. Dichten wir die Ärmeren besser ab, dann ist deren RTL2-Programm nicht so laut auf der Straße zu hören, texte ich im Kopf. Es ist mir dennoch immer noch ein Rätsel, wie die beiden Freundinnen werden konnten und dann über die Jahre, ja Jahrzehnte, auch geblieben sind. Sarah sah Maike ähnlich, mehr aber auch nicht. Doch auch für Maike blieb es immer ein Rätsel, warum Sarah mich überhaupt wahrgenommen hatte. Für sie war ich immer eine Fehlbesetzung, ein Partyirrtum, jemanden, den man einfach übersah. Und das hatte sie auch nie zu leise deutlich gemacht. Penetranz war Maikes DNA. Diese überfressene Selbstsicherheit von Menschen, die finanziell nie etwas zu befürchten hatten und die meinen, zum Gussfundament der Welt zu gehören. Dass Sarah und ich uns auf einer Party zufällig kennen und trotz Maikes eindeutiger Warnung lieben gelernt hatten, verwundert mich noch heute. Das fühlt sich retrospektiv schon wie ein guter Fehler des Universums an. Wie himmlischer Altruismus. Ich aus einfachen Verhältnissen stammt und Sarah aus der Familie mit Bibliothek und Goethe-Werkausgabe. Apropos Werkausgabe. Ich wusste nicht mal, was das ist, als ich mit Sarahs Vater vor dem deckenhohen Regal in der stuckverzierten Altbauwohnung in Ecklage stand. Das wirkte alles wie eine ganz andere Welt. 10 U-Bahn-Stationen von mir zu Hause und ich stand in einer Wohnung mit Schiebetüren, in der das Wohnzimmer großzügiger geschnitten war als die gesamte Wohnung, in der ich aufwuchs. Ein Raum nur für Bücher, das hatte ich nicht erwartet und schon gar nicht gekannt. Warum hatte man sowas, dachte ich damals. Heute habe ich selbst so einen Raum, selbst so ein deckenhohes Regal, selbst so eine erlesene Sammlung von Büchern. Machen wir uns aber bitte keine falschen Vorstellungen. Ohne Sarahs Eltern wäre dieser Bildungszug ohne Halt an mir vorbeigerast. Da, wo ich herkomme, hat man keine Bücher. Wozu auch? Staubfänger, würden meine Anverwandten sagen. Ich bin Sarahs Eltern bis heute sehr dankbar, dass sie mich so offen auf- und annahmen. Dass das Schicksal gerade ihnen wenige Jahre später so übel mitspielen sollte, schockierte mich bis heute. Ich hatte erst mit Jahren Verzögerung über Dritte davon gehört. Sarah war meinen Beileidsbekundungen immer sehr schroff ausgewichen und ich hatte das irgendwann stillschweigend akzeptiert. Was willst du von ihr? MM, lese ich auf meinem Display. Woher hat Maike meine Nummer? Wir hatten nie direkten Kontakt. Selbst der indirekte war uns zu viel gewesen. Immer kommunizierte Maike mit ihren Initialen, was mich damals schon ankotzte. Wie die Monogramme auf ihren Blusen. Als Teenie. Wer braucht denn bitte sowas? Oder war es nur mein Neid? Sie hat mich angerufen. Und hat sie dich auch gebeten zu kommen? Ah, Verhör, Maike. Gefühle der Vergangenheit durchfahren mich. Wie sie mich am Rande des Expo 2000-Geländes verhört hat. Ob ich der Richtige, natürlich nicht, für Sarah war. Dass sie als beste Freundin geradezu ein wachsames Auge auf Sarah haben müsse und sie ganz genau wüsste, woher ich komme. Was ich wolle, das wüsste man ja. Nur das eine, mehr nicht. Ich wusste damals, naiv wie ich wirklich war, nicht gleich, was sie meinte. Dafür sei Sarah viel zu schade, dafür sei jede Frau viel zu schade. Sie wüsste gar nicht, wieso Sarah überhaupt Gefühle für mich hege. Ja, da waren wir ausnahmsweise einer Meinung. Das wusste ich auch nicht. Mir sah man an, woher ich kam. Keine Markenklamotten, keine fancy Urlaube, kein teures Handy. Während dieser unfreiwilligen Standpauke, gab es sowas eigentlich in freiwillig, schaute sie mehrmals auf ihr Handy mit Farbdisplay. Natürlich. Maike hatte immer den neuesten Krempel am Start und wurde nicht müde, durch überbetonte Benutzung darauf hinzuweisen. Was Sarah und mich verbunden hatte, war wohl das Extrakt der Liebe gewesen. Die Aura zweier Menschen, die man nicht zu erklären vermag. Manchmal hatte ich Sorge, ein Mitleidsfreund zu sein. Und wer wollte das schon sein? Ich war weder sportlich noch in einer Sportmannschaft aktiv oder sonst wie in das gesellschaftliche Leben integriert. Ich war einfach ich. Und ich lernte, das reichte nicht. Maike und Sarah hingegen waren in der erfolgreichen Schulmannschaft ihres Gymnasiums und spielten Feldhockey. Nie hatte ich zuvor von dieser Sportart überhaupt gehört. Nein, ich war so erschrocken, dass ich sofort losgefahren bin, tippte ich eilig. Ich will Maike loshaben, aber Nachrichten ignorieren, das kann ich leider nicht. Das sieht immer wieder ähnlich, Retter in der Not spielen, nachdem du sie damals sitzen gelassen hast. Es klingt, als hätte ich Sarah auf dem Bahnhof ohne Geld stehen gelassen. Wir hatten uns würdig getrennt. Auch 20 Jahre danach fand ich das noch. Die Liebe zueinander trennte uns auf und schickte uns auf die Gleise unseres jeweiligen Lebens zurück. So trennte ich mich von ihr, weil ich merkte, den gemeinsamen Weg und alles, was da konstitutiv vorbestimmt war, würde ich nicht stemmen können. Diese ganzen Regeln, diese ganzen Verpflichtungen, die man spielend erfüllen sollte und es anscheinend genug Leute gab, die das locker erfüllen konnten und wollten. Mich erfüllte der Gedanke daran, mit passierender 20er-Grenze mit zunehmender Leere und Angst. Ein inneres Vakuum breitete sich unaufhaltsam in mir aus, ein emotionales Stoppschild. Zusammen mit der Frage, was Leben eigentlich bedeutete. Die existenzielle Schiene eben. Und warum sich alle ihrer Sache, ihrem Leben so sicher zu sein schienen. Erst viel später begriff ich, dass es denen nicht um das Verstehen des Lebens, sondern um das Verhindern des Verlusts des Anschlusses an die Gruppe ging. Da ich mich weder an die Gruppe der Menschen im Allgemeinen noch an eine spezielle Clique angeschlossen fühlte, war diese Sorge nicht mein Motivator, auf dem geraden Weg des Lebens zu bleiben. Ich verließ die Schule vor dem Abitur, versuchte mich in Gelegenheitsjobs und lernte von wenig, ja, sehr wenig Geld zu leben. Ich lernte am eigenen Leib, dass die Formulierung »Geld ist nicht alles« nur von den Leuten gesagt werden konnte, die eben genug von diesem bedruckten Papier hatten, was mir jahrelang fehlen sollte. Wenig Geld zu haben ist ein grässliches Stigma in einer Welt, in der alles auf das Haben und nicht auf das Sein ausgerichtet ist. Jahre später bestätigte Erich Fromms »Haben oder Sein« meine Gefühle. Mein weniges Haben sollte sich in meinen Zwanzigern auf ein weniger als nichts Haben weiter reduzieren. Ich habe in den Abgrund der Existenz geschaut und kann sagen, verzichtbare Erfahrung, dunkle Ecke. Was wäre wohl geworden, wenn ich mich nicht von Sarah getrennt hätte? Heute rät man, zur Wahrung seiner Psychohygiene, dieses Wort, solle man nicht darüber nachdenken. Aber mein ganzer Job beruht auf Nachdenken und sollte man da nicht auch die Vergangenheit durchdenken? Eine einzige Nacht konnte ein ganzes Leben verändern. Eine Liebesnacht zum Beispiel. Ganze Lebenswege konnten sich ändern, die Menschen vor komplett neue Herausforderungen stellen, die sie sich vor den drei Rotweinen am Abend so nicht hätten vorstellen können. Ich spiele nichts, ich dachte nur, es wäre der Situation angemessen. So wie du angemessen bist? Ah, so spät erst die Persona non grata Keule. Ich gebe mein Bestes. Wobei, was willst du eigentlich? Das Beste für Sarah. Das wäre mir neu, dass du das Beste für jemand anderen willst als für dich selbst. Es kommt ein Kotz-Smiley von Maike zurück, den ich als Goodbye werte. Ich schmeiße das Handy aufs Bett. Ich gehe duschen und lasse das heiße Wasser lange in meinen Nacken laufen. Das Hotel-Duschgel ist knapp bemessen und der Behälter prustet erschöpft bei jedem Drücken. Ein Behälter wie ich, denke ich. Beim Trocknen meines Gesichts schaue ich in den riesigen Spiegel. Sowas habe ich zu Hause nicht. Selbstsüchtig, so einen Spiegel zu Hause zu haben, finde ich. Und vor allem nehmen im Alter die Gründe zur Benutzung rapide ab. Ich sehe mir das Älterwerden mittlerweile in meinem kleinen Bartspiegel an. Das reicht mir. Lange war ich vom optischen Älterwerden verschont geblieben, als meine Altersgenossen, die aus der Völkerballmannschaft, schon mit Krähenfüßen und Haarausfall zu kämpfen hatten. Leichtes Übergewicht hatte auch was für sich. Und Haare auf dem Kopf sind in unserer Familie Standard. Finanziell arm, aber immer einen haarigen Hut auf dem Kopf, tippt mein Berufshirn. Ich setze mich an die karierte Decke. Die Pizzeria mit dem Namen eines Vulkans gibt es schon, solange ich denken kann und solange bin ich noch nie hier gewesen. Ich bestelle ein Pizzabrot mit extra Tomatensoße, Brokkoli, Artischocken und Rucola, aber ohne Öl auf dem Rucola. Käse muss man vermeiden auf Pizza. Egal, wo man geht und steht, wird jede Pizza mit billigen Käsederivaten erschlagen. Man isst heißen, fettigen, billigen Käse. Mehr nicht. Wenn man die Pizza wirklich schmecken will, nimmt man sie ohne Käse, dafür mit etwas mehr an Tomatensoße, da andernfalls die Pizza zu trocken gerät. Es ist 4 Uhr durch, meine Automatikuhr geht mal wieder nicht genau. Ich ziehe sie auf und stelle sie auf die aus dem kalifornischen Cupertino gesendete Uhrzeit. Eine Erinnerung poppt auf meinem Display auf. Abgabe Textvorschläge. Ich fasse mir an die Stirn. Das andere Leben, das gab's ja auch noch. Ich sitze beim Cappuccino, der wider Erwarten sehr stark ist, und habe meinen Laptop aufgeklappt. Mein Kopf ist so leer, ich würde ihn gern auf den Tisch legen. So schwer wiegt die Leere. Leere ist nicht zu unterschätzen, müssen Sie wissen. Wir denken nur, sie sei leicht und lachen die Leere dafür aus. Wenn die Leere uns aber erwischt, belehrt sie uns brachial vom Gegenteil und lacht uns damit aus. Sonst ist mein Kopf sehr voll. Daher kann ich mit meinem Beruf, dem Werbetexten, auch gutes Geld verdienen. Ich kann alles und jeden jederzeit betexten. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Ich will nicht angeben, aber es ist wie für andere Menschen Tore zu schießen oder über die Autobahn rasen zu können. Es kostet mich nicht übermäßige Energie, scheinbar sinnvolle Textzeilen aneinander zu reihen. Und das in überaus kurzer Zeit. Finden zumindest meine Auftraggeber. Sie bezahlen mich sehr gut. Ich liefere, was sie brauchen und halte mich mit meinen Gedanken zur Notwendigkeit immer neuer Werbekampagnen zurück. Es ist ein digitaler Handshake. Menschen sehe ich indes kaum. Ich gehe zu keinen Pitches, keinen Präsentationen, keinen Kickoffs, keinen Get-Togethers. Ich liefere. Pünktlich, on point, ohne viel Gewesen um meine Person. Ich trage weder Rollkragenpulli, noch habe ich einen Stift hinterm Ohr. Ich nutze auch keinen Molles, kein Notizbuch, um mir wichtige Notate einzutragen. Ich klappe den Laptop auf, schaue mir die Rahmenbedingungen des Projekts, die Zeichenzahl und die Frist zur Abgabe an. Dann klappe ich den Laptop zu und beginne nachzudenken. Ich denke nicht beim Arbeiten und ich arbeite nicht beim Denken. Ich lasse die Gedanken assoziativ fliegen, schaue den Menschen beim Leben zu oder was sie dafür halten. Ich schlendere durch die Gegend. Ich bin, sage ich manchmal zu Menschen, die mir nicht glauben, dass ich mit einem Laptop und ein paar Zeilen meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, Berufsspaziergänger. Wie Wilhelm Genazzino, der mal Schuhtester werden wollte. Dann müssen die Leute lachen, verstehen weiterhin nichts, aber die Pointe stimmt. Die muss in unserer Gesellschaft immer stimmen und schmissig sein. Die meisten Dinge sind, wenn man den Fokus mal etwas neutral aufzieht, langweilig und öde. Ohne Witz, ohne Geheimnis. Davon gilt es mittels einer überzogenen Pointe abzulenken. Wie die Menschen sich von so viel mit so vielem ablenken. Freizeitparks sind nicht wegen der schönen Natur da. Sie sind dazu da, die Menschen sinnbildlich und tatsächlich für kurze Zeit aus der Gleichförmigkeit ihres Lebens oder der Empfindung dessen zu katapultieren. »Du besuchst sie heute nicht«, schreibt Maike nun noch. »Ach, Maike, du Vollidiotin«, denke ich. Ich schreibe meinem Kunden 3 Sätze zur Auswahl, die ich mir eigentlich schon in der Nacht während der Autofahrt zurechtgelegt hatte, und klappe den Laptop zu. Kurz nach 4 zeigt meine Uhr. Gibt es in Krankenhäusern überhaupt noch Besuchszeiten? Seitdem Handys auch dort nicht mehr vermeidbar sind, scheint sich einiges liberalisiert zu haben. Ich zahle und gehe strammen Schrittes gen Bahnstation, die letzte vor der Innenstadt ist, die überirdisch liegt. Nur einen Steinwurf entfernt ist das Gymnasium, wo ich kläglich scheiterte. Am Hauptbahnhof steige ich um und fahre mit der Linie 10 Richtung Glocksee. Die Bahn rattert durch den engen Kreisel am Goetheplatz. Die letzten Meter zum Krankenhaus laufe ich. Wind ist aufgezogen, die Wolken türmen sich. An der Pforte sitzt nun wieder so ein bauchiges Exemplar der Arbeitsverweigerungskunst. In der Cafeteria kaufe ich ein Bounty auf die Hand und esse es im Fahrstuhl, während ein Mann neben mir im Krankenbett von einem pausbäckigen Pflegehelfer mit Metalbart von A nach B geschoben wird. Ich schäme mich, als der augenscheinlich Kranke auf meinen Schokoriegel starrt. »Frau Riefer ist nun auf Normalstation«, kommt es aus der Sprechanlage am Eingang zur ITS. »Und auf welcher Station liegt sie?« »Das darf ich Ihnen nicht sagen. Gehen Sie bitte zur Pforte.« »Und warum ging das nun so schnell mit der Verlegung auf die Normalstation?« »Was ist denn das für eine Frage?« schallt es mit einem Kopfschütteln aus dem Lautsprecher zurück. Ich zucke mit den Schultern und merke, dass mich niemand sehen kann. Ich meine nur so halt. Ich höre nur noch, wie der Hörer aufgeknallt wird.